Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend zu den Tagesthemen. Ab wann ist ein Krieg ein Krieg? Lange hieß es aus Washington, es sei eine Antiterroroperation, dass amerikanische Kampfflugzeuge über dem Irak und bald auch über dem Bürgerkriegsland Syrien die IS-Terroristen bombardierten. Doch nun gewinnt die Rhetorik an Schärfe. Nicht der Präsident persönlich, noch nicht, sehr wohl aber sein Sprecher und auch der des Pentagons nannten das, was im Irak passiert, nun zum ersten Mal beim Namen. Die Regierung scheint die Amerikaner nach und nach auf einen möglicherweise langen und teuren Krieg vorbereiten zu wollen. Eva Lodde.
Er selbst nimmt das Wort nicht in den Mund. Krieg. Barack Obama spricht es auch heute nicht aus in seiner wöchentlichen Videobotschaft. Denn für eine offizielle Kriegserklärung bräuchte er den Kongress. Er überlässt anderen die verschärfte Wortwahl, um klarzumachen, der Kampf in Syrien und Irak wird hart. Das wird nicht wie der letzte Krieg im Irak. Aber verstehen Sie mich richtig, wir sind in einem Krieg mit der IS-Miliz, genauso wie wir in einem Krieg mit Al-Qaida und ihren Verbündeten sind. Nicht nur in der Formulierung, auch bei seinen Plänen wird das Verteidigungsministerium konkreter. 5000 syrische Kämpfer will es ausbilden und ausrüsten. Die Männer der zersplitterten Opposition sollen zuvor eine gründliche Sicherheitsprüfung durchlaufen. All das wird wohl länger als ein Jahr dauern. In diesen komplizierten Konflikt begibt sich die US-Regierung auch, um amerikanische Bürger zu schützen. Damit Journalisten wie Jim Foley nicht mehr von IS-Terroristen als Geiseln genommen und getötet werden. Denn Lösegeld zahlen die USA grundsätzlich nicht. Daher wirft Foleys Mutter in einem CNN-Interview der Regierung vor, sie sei wegen ihrer eigenen Befreiungsbemühungen unter Druck gesetzt worden. Uns wurde gesagt, wir sollen uns nicht an die Medien wenden. Einfach vertrauen, dass sich die Regierung kümmert. Wir dürften kein Lösegeld sammeln, das sei illegal und wir könnten verklagt werden. Außenminister Kerry ist bestürzt über die Vorwürfe, sagt, er wisse nichts von einem Einschüchterungsversuch. Er selbst reist durch den Nahen Osten, ist heute in Kairo, sucht Verbündete für den Kampf gegen die IS-Miliz. Doch bislang kaum konkrete Zusagen für militärische Hilfe. Das Entscheidende ist, Terroristen wie der Islamische Staat haben keinen Platz in der modernen Welt, aber die Welt muss das auch wahrmachen. Frankreich, dann die Vereinten Nationen. Kerry will werben für seine Strategie gegen den Terror. So nennt er es. Offiziell.
Wer durch Italien oder Spanien fährt, sieht sie immer wieder. Gigantische Bauruinen, traurige Sinnbilder für den wirtschaftlichen Stillstand in diesen Ländern. Jahrelang wollte hier niemand mehr investieren und die Regierungen haben sich vor allem auf eines konzentriert, darauf, wie sie noch mehr einsparen können. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Vor dem Treffen der europäischen Finanzminister heute in Mailand twitterte der italienische Premierminister Matteo Renzi: Von Europa erwarten wir uns keine Belehrungen, sondern 300 Milliarden Euro an Investitionen. Rolf-Dieter Krause berichtet.
Es sind schicke Wohnhäuser, entworfen von weltberühmten Architekten, kaum mehr als einen Steinwurf entfernt vom Tagungsort der EU-Finanzminister. Aber hinter den Fassaden verbirgt sich ein Problem. Ein Großteil der Wohnungen steht leer. Mailand ist zwar immer noch eine reiche Stadt, aber wer Geld hat, mag es nicht investieren. Woanders in der Stadt sind die Folgen davon sichtbar. Hier sollten längst ähnliche Häuser stehen, stattdessen wird nicht einmal gebaut. Fehlende Investitionen, so glauben viele europäische Finanzminister, seien der Hauptgrund für das fehlende Wachstum. Hier wollen sie nun ansetzen, was nicht ganz einfach ist, weil die meisten von ihnen kaum noch Geld haben, um groß was in Gang zu setzen. Die Investitionen sollen vor allem privat finanziert werden. Öffentliches Geld dient nur als Hebel, dies zu fördern. Hier kommt er ins Spiel. Werner Heuer ist Chef der Europäischen Investitionsbank. Das Geld, mit dem er Projekte finanziert, holt er sich ohnehin am privaten Kapitalmarkt. Er bekommt es, weil notfalls die Steuerzahler dafür haften. Ein risikofreies Investment gewissermaßen. Und das soll jetzt ausgedehnt werden.
Und dafür braucht man Geld vom Kapitalmarkt. Mehr als 80 Milliarden Euro sind das bei uns gegenwärtig und die Investoren wollen eine Absicherung haben. Und dafür kann man Haushaltsgelder besser nutzen, als wenn man Subventionen ausreicht.
Darüber sind sich die Finanzminister einig. Die Geister scheiden sich allerdings an der Frage, ob es vor allem am Geld liegt, dass die Wirtschaft in so vielen Ländern der Eurozone nicht anspringen will.
Es liegt nicht an einem Mangel an Finanzierungsmöglichkeiten. Es liegt daran, dass wir für Investitionen nicht das notwendige Vertrauen in Renditeerwartungen haben.
In Mailands Zentrum hätten die Finanzminister das sehen können. Die Fassaden glänzen, an Schaulustigen herrscht kein Mangel, aber in den Geschäften fehlt es an Kunden. Und solange das so bleibt, mag niemand wirklich investieren.
Wir kommen nach Deutschland, denn morgen wird in Brandenburg und in Thüringen gewählt. Und während in Potsdam der alte Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD gute Chancen hat, auch der neue zu werden, macht sich in Thüringen dieser Mann, und zwar der Aufrechte, Hoffnung auf einen Regierungswechsel. Mit Bodo Ramelow könnte es zum ersten Mal seit dem Mauerfall einen linken Ministerpräsidenten geben, was die Kanzlerin heute schon veranlasste, eindringlich vor einem, wie sie sagte, Karl Marx in der Staatskanzlei zu warnen. Jörg Schönborn ist für uns im Wahlstudio in Potsdam. Herr Schönborn, wie stehen denn die Chancen, dass es auch so kommt?
Er hat ernsthafte Chancen, genauso ernsthafte wie die amtierende Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht von der CDU. Und das ist eigentlich schon die Nachricht. Es gibt zwei Kandidaten, die beide die Spitzenposition holen können. Bei Wahlen heute ziemlich selten geworden. Vor der Bundestagswahl, wer hätte geglaubt, dass irgendjemand außer Angela Merkel nachher Kanzlerin bleibt. Dass das Bodo Ramelow gelingt, hat einen Grund. Er polarisiert. Wir haben die Thüringer gefragt, wäre er ein guter Ministerpräsident? Und wir sehen, die linke Wähler, die stehen wie ein Mann und eine Frau hinter ihm. Grünen- und SPD-Wähler sind gespalten und die CDU-Wähler sind klar gegen ihn positioniert. Das ist eine heute ungewöhnliche Konstellation, aber, und darauf bin ich gespannt, vielleicht eine, die morgen die Wählerinnen und Wähler wirklich an die Urne lockt.
Ebenfalls spannend ist, ob die Alternative für Deutschland morgen ähnliche Erfolge einfahren wird wie vor zwei Wochen in Sachsen. Wie wahrscheinlich ist das denn?
Das hat sicherlich viel mit der Wahlbeteiligung zu tun. Aber man kann schon sagen, wenn der blaue Balken morgen Abend über die 5%-Hürde hinaus wächst, ist das keine Überraschung. Und das hat zwei ganz schlichte Gründe. Es hat nämlich zwei Wahlen gegeben, die Europa- und die Bundestagswahl, bei denen die AfD angetreten ist. Und da haben sich diese Länder regelrecht als Hochburgen entpuppt. Wenn wir uns die Wahlergebnisse der AfD bei der letzten Bundestagswahl ansehen, insgesamt knapp unter 5%, dann gibt es drei Bundesländer, in denen sie über 6% geschafft hat. Das sind Thüringen, da wird morgen gewählt, Sachsen vor 14 Tagen und Brandenburg, da wird auch morgen gewählt. Die AfD hat also neben allen anderen politischen Facetten vor allen Dingen die Gunst des Wahlkalenders.
Soweit für heute. Morgen ab 17.30 Uhr berichtet das Erste über beide Landtagswahlen, natürlich auch mit Ihnen. Vielen Dank, Jörg Schönborn. Bis morgen.
Bis morgen.
Trotz der Waffenruhe in der Ostukraine hat die Regierung in Kiew heute erneut schwere Vorwürfe gegen Russland erhoben. Da beginnen die Nachrichten mit Susanne Daubner.
Ministerpräsident Jatsenyuk warf dem russischen Präsidenten Putin vor, dieser wolle nicht nur die Gebiete Donetsk und Lugansk, sondern die ganze Ukraine unter Kontrolle bekommen. Schutz könne eine Mitgliedschaft in der NATO bieten, was die Allianz zurzeit allerdings ablehnt. Russland hat inzwischen einen zweiten Konvoi in das Nachbarland geschickt.
Ohne Absprachen mit den ukrainischen Behörden, ohne Kontrollen durch Zöllner, waren sie in die Rebellenhochburg Luhansk gefahren. 250 russische Lkw. Das Internationale Rote Kreuz war nicht informiert worden. Der ukrainische Sicherheitsrat nannte die Einreise illegal. Die Menschen kommen zurück nach Luhansk, erklärte dieser Mann. Das erschwert die Situation, wir kommen kaum hinterher. Putin wolle nicht nur die Separatisten-Hochburgen, sondern die ganze Ukraine, erklärte Ministerpräsident Jatsenyuk. Wir sind nicht stark genug, um bilaterale Gespräche mit Russland zu führen. Sie würden uns übertrumpfen. Das war ja Russlands Plan von Anfang an. Putin will seine Hand weiterhin an unserem Speckgürtel behalten. Im russischen Fernsehen war der Konvoi die Hauptnachricht. Kein Wort über die Proteste aus Kiew. Der russische Staatssender nutzte die Bilder von der Verteilung der Hilfsgüter, um zu unterstreichen, wie sehr Moskau am Friedensprozess festhalte.
Die Geheimdienste der USA und Großbritanniens sollen einem Medienbericht zufolge direkten Zugriff auf deutsche Telekommunikationsnetze haben. Wie der Spiegel berichtet, verfügen beide Dienste über verdeckte Zugänge in die Netze der Deutschen Telekom und eines lokalen Netzanbieters in Köln. So sei eine direkte Überwachung möglich. Das Magazin beruft sich dabei auf Dokumente aus dem Besitz des früheren NSA-Mitarbeiters Snowden. Um den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat zu unterstützen, will die Bundeswehr etwa 40 Soldaten als Ausbilder in den Nordirak schicken. Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, sollen sie kurdische Kämpfer im Umgang mit deutschen Waffen schulen. Einige Peschmerga sollen auch in Deutschland ausgebildet werden. Die Bundesregierung hatte vor kurzem beschlossen, Maschinengewehre und Panzerfäuste an die Kurden zu liefern. Papst Franziskus hat in Norditalien an die Toten des Ersten Weltkrieges erinnert. Dabei forderte er zu entschlossenem Handeln gegen Krieg und Terrorismus auf. Während einer Messe in Fogliano Redipulgia nannte Franziskus Habgier, Intoleranz und Machtgier als Ursache für immer wieder neue Konflikte. An dem Gottesdienst auf dem Soldatenfriedhof nahmen zehntausende Menschen aus Italien, Slowenien und Kroatien teil.
Wir kommen zum Sport und zur Fußball-Bundesliga. Das Fernglas. Es ist seit Jahren das Symbol für die dominanten Bayern. Doch so weit voraus, dass man sie kaum noch sieht, sind die Münchner in dieser Saison gar nicht. Wie lief es denn heute für das Team von Pep Guardiola, Katja Wunderlich?
Ja, also der Pep-Express scheint so langsam in Fahrt zu kommen und das muss er auch. Am kommenden Mittwoch steht nämlich mit Manchester City die nächste Herausforderung in der Champions League an. Die Pflichtaufgabe heute erledigten die Bayern jedenfalls schon mal überlegen. 2:0 hieß es am Ende im Südderby gegen den VfB Stuttgart. Und das auch dank eines Spielers, der nach langer Verletzungspause endlich wieder mit an Bord war.
4 Monate lang musste er auf diesen Moment warten. Franck Ribéry zurück auf dem Fußballfeld. Und wie?
Ich war auf dem Platz, ich habe gespielt ein bisschen, vielleicht eine halbe Stunde. Aber für mich war es so wichtig und wir haben gewonnen. Das ist immer gut.
Auch ohne den Franzosen hatten die Bayern zunächst wenig Probleme mit dem VfB Stuttgart. Mario Götzes 1:0 für die Münchner in der 27. Spielminute. Das einzig zählbare Resultat der ersten Hälfte, trotz hoher Überlegenheit.
Wir hatten über 90 Minuten die besseren Tormöglichkeiten. Uns hat vielleicht wieder ein bisschen der letzte Pass gefehlt, der entscheidende Pass, um eine Riesentorschance zu haben. Und trotzdem, wir haben zur richtigen Zeit dann das 1:0 auch gemacht und dann souverän gewonnen.
Weil am Ende eben einer den entscheidenden Pass verwertete. Der eingewechselte Franck Ribéry, sein 2:0, 5 Minuten vor dem Ende. Der endgültige Beweis, dass die fußballlose Zeit für den Torschützen beendet ist.
Jetzt brauche ich Rhythmus wieder und Spiel. Jetzt, aber erst für mich bin ich wieder zurück und ich fühle mich gut und das ist wichtig.
Zurück mit deinem neuen Outfit, mit Bart. Wie lange bleibt der dran?
Ich weiß noch nicht, wie lang, aber mir gefällt so in diesem Moment. Vielleicht morgen ist weg, ich weiß nicht.
Und weg war er. Vielleicht gibt es den nächsten Jubel ja wieder ohne Bart.
Die Sorgenfalten auf der Stirn von Dortmunds Trainer Jürgen Klopp wurden in den vergangenen Wochen immer größer, denn immer länger wurde die Liste seiner dienstunfähigen Profis. Zuletzt verletzte sich dann auch noch Nationalspieler Marco Reus. Aber Selbstmitleid zählt nicht beim BVB. Zum Glück kam heute mit dem SC Freiburg ein gern gesehener Gast. Keine der letzten 8 Partien konnten die Breisgauer gewinnen. Das blieb auch heute so. Und beim 3:1-Sieg der Dortmunder wurde besonders ein Spieler von den Fans gefeiert.
Als Shinji Kagawa nach 64 Minuten ausgewechselt werden sollte, ging beim Japaner nichts mehr. Krämpfe in den Beinen nach einem Traumeinstand. Die Stimmung war einfach grandios. Ich bin total begeistert empfangen worden. Ich freue mich total über mein Tor, aber noch mehr über unseren Sieg. Schon am 1:0 war der Rückkehrer beteiligt. Kagawa passt auf Großkreuz und seine Hereingabe verwandelt Adrian Ramos in Minute 34 zur Dortmunder Führung. Noch vor der Pause darf Borussias Publikumsliebling dann selber ran. Ramos passt, Mkhitaryan verpasst, aber Kagawa trifft. Ein perfekter Nachmittag für den Japaner.
Viel auf den Jungen eingeströmt in den letzten Wochen. Fußball gespielt hat er toll. Macht natürlich Spaß, ihm zuzugucken. Nicht nur das Tor, das er gemacht hat, auch sonst wirklich direkt eine gute Rolle gespielt in der Mannschaft.
Als der eingewechselte Aubameyang dann in der 78. Minute zum 3:0 traf, war Kagawa bereits in der Kabine. Den Ehrentreffer für Freiburg erzielte Sorg kurz vor dem Ende. Lediglich eine Randnotiz beim Klasse-Comeback des Shinji Kagawa.
Hier die weiteren Ergebnisse. Hoffenheim-Wolfsburg 1:1. Paderborn-Köln 0:0. Berlin-Mainz 1:3. Mönchengladbach-Schalke 4:1. Bereits gestern trennten sich Leverkusen und Bremen 3:3. Morgen noch spielt Frankfurt gegen Augsburg und Hannover empfängt Hamburg. Die Tabelle. Leverkusen aufgrund der besseren Tordifferenz an der Spitze, dahinter München und Dortmund. Mönchengladbach auf Rang 4. Mainz rückt auf Platz 6 vor, dahinter Hoffenheim und Köln. Die zweite Hälfte, Hannover auf Rang 10 vor Bremen, Wolfsburg und Freiburg. Schalke, Stuttgart und Augsburg belegen die letzten drei Plätze. Die deutschen Fußballerinnen haben ihr Ticket für die WM im nächsten Jahr in Kanada gelöst. Die Elf von Trainerin Knight besiegte heute in Moskau Russland mit 4:1 und sicherte sich damit den entscheidenden letzten Punkt in der Qualifikation.
Die Pflichtaufgabe WM-Qualifikation ist mit Bravour bestanden. Deutschlands 9. Sieg im 9. Gruppenspiel nimmt Frühform an. Simone Lauder in der 6. Minute mit dem 1:0 für das deutsche Team. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Russinnen bringt Celia Žažić im zweiten Anlauf Deutschland wieder in Führung. Ihr 51. Treffer im 95. Länderspiel. Tor Nummer 52 legt Žažić gleich nach das 3:1 für Deutschland, gleichzeitig der Pausenstand. Auch im zweiten Durchgang Russland über weite Strecken plan- und ideenlos. Ganz anders die Gäste, erneut Žažić zum 4:1 Endstand. Der Lohn, die vorzeitige Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Kanada im nächsten Sommer.
Ob Sie sich auch so freuen dürfen wie unsere deutschen Fußballfrauen? Hier sind die Lottozahlen. 7, 11, 25, 27, 33, 39. Die Superzahl, die 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und zum Schluss noch schnell das Wetter. Nach dem Vorgeschmack auf den Herbst kehrt jetzt noch mal der Sommer zurück. Carsten Schwanke, wie lange dauert dieses Gastspiel?
Es dauert vor allem erstmal noch 2-3 Tage, bis er richtig kommt. Aber das richtige Foto dafür, das gab es heute schon, aufgenommen in Wuppertal mit Sonnenschein und wirklich ja, tollen Strahlen hier im Himmel. Aber das konnten wirklich nur wenige sehen, denn es gab heute vorwiegend viele Wolken. Und wir sehen auch am Temperaturtrend, am Beispiel von Köln, wir brauchen, wie gesagt, noch etwas bis etwa Dienstag, Mittwoch. Dann erreichen wir Mitte der nächsten Woche nicht nur übrigens im Westen Deutschlands, sondern überall sommerliche Temperaturen von 25 Grad und mehr. Und das dann auch bei reichlich Sonnenschein. Aber zu den Wolken, die wir haben. Auch heute Nacht ziehen immer wieder auch neue Wolken, und zwar aus Osten kommen, vor allem in die Osthälfte. Im Norden, speziell an der Ostseeküste, gibt es jetzt aktuell noch immer teils kräftige Regengüsse. Auch Gewitter sind dabei. Außerdem können Richtung Lausitz und Richtung Bayerischer Wald aus Osten kommend erneut neue Regenschauer vorankommen. Die Temperaturen gehen nachts zurück, meistens so auf Werte zwischen 11 und 16 Grad. Morgen Vormittag. Die Wolken dominieren einfach dieses Wochenende und lassen deshalb auch morgen noch nicht den Eindruck aufkommen, dass der Sommer wirklich kommt. Viele Wolken und auch zum Teil schon wieder kräftigere Schauer im Norden, aber auch Richtung Südosten weitere Regenschauer. Die Sonne hat es zunächst ziemlich schwer. Im Verlauf des Nachmittags verlagert sich dann das Hauptschauer- und Gewitterzentrum eher so Richtung Nordwesten, auch dann wieder teilweise mit stärkeren Regengüssen. Richtung Süden sind es dann eher noch einzelne schlappe Schauer. Es gibt übrigens zwei Regionen, in denen wir dann morgen am Nachmittag eine Wetterverbesserung feststellen können. Zum einen der Südwesten, wo die Sonne häufiger hervorkommt, und zum anderen ganz im Osten. Und genau in diesen beiden Regionen wird es auch wärmer. 20 bis 24 Grad werden es im Südwesten, an der Oder eventuell sogar 25, 26 Grad, während wir unter diesen ganzen Wolken eher bei unter 20 Grad hängen bleiben. Der Wind weht allgemein aus nordöstlicher Richtung, vor allem im Norden relativ frisch. Und jetzt noch zum Schluss schauen wir uns die weiteren Aussichten an. Am Montag immer noch Schauer. Es ist eine zähe Partie. Temperaturen dann schon verbreitet über 20 Grad. Am Dienstag haben wir dann schon 24 bis 26 Grad, letzte Schauer ganz im Osten. Und dann kommt der Mittwoch, und den erzähle ich kurz, Sonnenschein und sommerliche Temperaturen.
Danke, Carsten. Nach den Aussichten auf diese super Woche und auf den folgenden Sonntag folgt nun das Wort zu demselbigen. Die Tagesschau meldet sich dann wieder gegen 1.30 Uhr und wir sehen uns morgen wieder, dann schon direkt nach dem Tatort mit den Landtagswahlen. Bis dahin.